Herzlich willkommen zu unserem heutigen gemeinsamen Abend. Ausgangspunkt ist immer noch das Tathagatagarbha Sutra. Wir sind bei dem vierten Beispiel. Edle Söhne, es ist wie wenn ein Goldklumpen in eine Grube mit Abfall und Exkrementen fällt, untergeht und für Jahre nicht mehr gesehen wird. Auch wenn niemand davon weiß und das Gold für niemanden von Nutzen ist, zersetzt es sich nicht. Stellt euch vor, da kommt jemand mit außergewöhnlichem Blick, der den Leuten sagt, in dieser Abfallgrube ist reines Gold versteckt. Ihr solltet es herausholen und damit tun, was ihr wollt. Edle Söhne, genau wie der Abfall, sind eure Kleshas, Verdunkelungen. Das Gold ist eure Tathagatagarbha. Aus diesem Grund, also Buddha-Natur, aus diesem Grund erkläre ich den Dharma, um den Lebewesen zu helfen, ihre Kleshas, also Verdunkelungen, aufzulösen und ihre wahre Natur zu realisieren. Also dieses Beispiel ist, Goldklumpen ist Buddha-Natur, Abfall sind unsere Kleshas und dieser Goldklumpen ist von unseren Verdunkelungen verdeckt worden. Ich würde gerne auf einen ganz anderen Punkt fokussieren. Was mir aufgefallen ist, ist, da steht immer nur edle Söhne als Anrede. Jetzt könnte man natürlich spitzfindig fragen, bezieht sich dieser Text eigentlich nur auf Männer? Frauen sind da eigentlich nicht erwähnt, wenn ich da so durchschaue. Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, da hat halt nur Männer bei diesem Vortrag um sich gehabt. Eigentlich ist das ja ein literarisches Werk, das heißt, da hat sich jemand hingesetzt, hat sich die Struktur ausgedacht und hat dann nach dieser inneren Struktur geschrieben. Und da stellt sich die Frage, warum sind nur Söhne, also Männer, angesprochen? In unserem heutigen westlichen Verständnis von Buddha-Natur bezieht sich natürlich Buddha-Natur auf alle Wesen, das heißt also auch auf Frauen. Die Frage ist, wie war das eigentlich zur Zeit des Buddha? Welche Position hatten Frauen in der Welt des historischen Buddha? Das führt uns zur Frage, woher kriegen wir unsere Informationen über die Zeit des historischen Buddha? Also um zu verstehen, in welchem historischen, sozioökonomischen Umfeld ist diese Lehre des Buddha entstanden und für wen ist sie gemacht worden? Und das ist das für mich heutige Thema, also ein bisschen da nachzuforschen, wie sah denn die Welt des Buddha um ihn historisch aus? Da gibt es jetzt so viele verschiedene Ebenen, dass ich jetzt nicht genau weiß, wo ich da am besten anfange. Ich würde gerne ein immer noch aktuelles Thema sozusagen mich von heute nach früher vorarbeiten. Und das sind Kinderhochzeiten. Hochzeiten, wo kleine Mädchen mit älteren Männern verheiratet werden. Das sagt natürlich etwas aus über die Stellung der Frau in der jeweiligen Gesellschaft, weil den kleinen Mädchen, also wenn die mit 10, mit 12 verheiratet werden, haben die in der Regel keine Möglichkeit, überhaupt Bildung zu erwerben. Das heißt, eine Idee oder eine Interpretation, die dahinter steckt, ist, dass diese kleinen Mädchen deswegen so früh verheiratet werden, weil sie noch sehr formbar sind. Und wenn sie in diese neue Familie kommen, dann kann der Mann, hat er eigentlich ein sehr unterlegenes Mädchen oder Frau und kann sie nach seinem Gutdünken formen, beziehungsweise war das zu dem Zeitpunkt, waren das ja Großfamilien, also wo die Großeltern, die Schwiegermutter, also Brüder, Schwestern noch zusammengelebt haben. Das heißt, das Mädchen, das kleine Mädchen kam in ein riesiges Familiensystem und musste sich eigentlich extrem dort anpassen. Und wenn man dieses Thema sozusagen also geschichtlich zurückverfolgt in Indien, dann müsste man eigentlich ziemlich weit früh anfangen, also in dieser ersten historischen Phase, wo es also die ersten Texte zu diesem Thema gibt, also zur Stellung der Frau. Und das war also die vedische Zeit, nennt sich das Zeitalter. Das waren Pi mal Daumen 1000 Jahre, also von 1500 bis 500 vor unserer Zeitrechnung. Und jetzt ist natürlich die Frage, von wem kriegen wir da die Information, wie das vor 3000 Jahren in Indien im Gangestal, also da, wo der Buddha gelebt hat, wie hat das da funktioniert. Und die Hauptinformationen beziehen die Historiker eigentlich aus diesen Texten, die in dieser Zeit kreiert wurden. Und das waren die Veden und dann später auch die buddhistischen Texte. Das heißt, man schaut sich diese Texte an und schaut, welchen Status hatten die Frauen in diesen Texten. Und dann assoziiert man dass offensichtlich diese Gesellschaft so und so strukturiert war, weil sich das in diesen Texten so abgebildet hat. Die Schwierigkeit dabei besteht jetzt auf zwei Ebenen. Die erste Ebene ist, wer interpretiert die Texte? Und wenn das jetzt wieder Männer sind, die diese Texte interpretieren, haben wir sozusagen schon wieder so ein bisschen eine schiefe Perspektive drauf, weil die das natürlich aus ihrer Perspektive interpretieren. Und das Zweite ist, die zweite Frage, die sich stellt, ist, kann man das, was in diesen heiligen Texten drinsteht, auf die Gesellschaft, in der diese Texte entstanden sind, verallgemeinern? Ist es ein Abbild der Gesellschaft oder ist es eine Idealisation? Idealisation? Das klingt aber komisch. Idealisierung. So. Also wir haben da so verschiedene Schwierigkeiten, uns wirklich irgendeine Art von Bild zu machen, wie das da wirklich zu der Zeit war. Und was ich jetzt zusammengetragen habe, ist so ein Bild von einem indischen Historiker hauptsächlich, der in den 50er Jahren ein Buch zu dem Thema veröffentlicht hat und der so in der Kolonialzeit, also in der britischen Kolonialzeit, in Indien bzw. in England seine Ausbildung gemacht hat. Also auch da kommt dann nochmal ein neuer Bruch dazu. Das heißt, das war ein Inder, wahrscheinlich ein Brahmane, weil das war so die gebildeste Schicht, also diese Priesterschicht, die dann von den Engländern die Möglichkeit hatten, so eine westliche Ausbildung zu machen, das heißt an westlichen Universitäten zu studieren. Und da steht man dann natürlich, ich sag mal, als Inder in England ein bisschen so unter einem Leistungsdruck. Das heißt, man muss ein bisschen aus, also man nimmt so teilweise durch die eigene Erziehung und Sozialisation, die man in England erfahren hat, so einen englisch-indischen Blick auf die indische Geschichte. Also auch nochmal so eine Drehung um 250 Grad. Und auch das muss man eigentlich, wenn man dieses Buch liest, nochmal mitdenken irgendwie. Also ihr seht, das wird ziemlich kompliziert, die ganze Geschichte. Was ist das Ergebnis? Also das Ergebnis ist offensichtlich, dass in diesen ersten 1000 Jahren, also von 1500, als die Indogermanen, also von Afghanistan, also von Afghanistan, heutiges Pakistan in Indien eingesickert sind, war das offensichtlich, die Frauen waren zumindest nach dieser Lesart, war das Heiratsalter der Mädchen zwischen 15 und 16 Jahren. Das ist im Prinzip gar nicht so schlecht. Das heißt, die Mädchen haben auch, also Unterricht fand immer nur in den Familien statt, weil es gab keine Schulen. Das heißt, der Vater hat die Kinder unterrichtet und die Mädchen haben die gleiche Erziehung bekommen wie die Jungs. Also die gleiche Bildung eigentlich. Und dann gibt es so ein Phänomen, im Kontext von Heirat, das nennt sich Brautkauf. Das heißt, der Bräutigam bezahlt einen Brautpreis für die Braut. So. Und das war ursprünglich, wurde das in irgendwelchen Tieren gehandelt, also zwei Kühe gegen ein Mädchen oder so. Und später ist das dann unterschiedliche Tauschsachen, also Geld ist dann benutzt worden teilweise. Und das Interessante war, dass offensichtlich in dieser vedischen Zeit der Brautkauf bekannt war, weil da kommt in den Veden vor, aber hatte keinen guten Stellenwert, sondern dann gibt es ein Phänomen in dieser Zeit, dass also Mädchen und dann Frauen diesen Bildungsweg weitergehen konnten, das heißt bei externen Lehrern und Lehrerinnen studieren konnten und dann Gelehrte wurden. Also es gibt in den Heiligen Schriften offensichtlich Frauen, die Gelehrte waren. Also das war so bis zum 5., 4. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung. Und dann gibt es einen Bruch. Und jetzt stellt sich die große Frage, also das nächste Problem, was dazu kommt, ist die Frage, wann hat der Buddha eigentlich gelebt? Und da gibt es jetzt unterschiedliche Zahlen, Angaben und die verschieben sich über hunderte von Jahren eigentlich. Also die ältesten sind, dass man davon ausgeht, dass er im 5. Jahrhundert gelebt hat, also von 6. bis 5. Jahrhundert. Und die neueren auf Bechert, die haben das irgendwie nochmal neu gerechnet und haben dann in diesen alten Rechnungsformen irgendwelche Fehler gefunden. Die gehen aus, dass also der Buddha im 5. bis 4. Jahrhundert gelebt hat. Also genau an dieser Bruchstelle, wo offensichtlich noch eher die Mädchen mehr Freiraum hatten, zumindest von dem Alter des Verheiratens. Und dann stellt man fest, dass ab dem 4. Jahrhundert die Bräute immer jünger werden. Und sie werden dann über die Jahrhunderte immer jünger, bis sie ihren Höhepunkt erreichen, und zwar dann im Mittelalter, also um zwischen 500 und 1000 unserer Zeitrechnung. Da bestand dann das Heiratsalter zwischen 8 bis 10 Jahre von den Mädchen. Und das war durchgängig so. Das heißt also, die Mädchen wurden vorpubertär verheiratet. Und das ging dann sogar noch weiter. Ab 1000 war dann in unteren Schichten, also das Alter teilweise zwischen 5 und 6 Jahren, also noch jünger. Und als dann die Briten sich Indien in ihr Kolonialreich einverleibt haben, war also das Durchschnittsalter, also für die Bräute, war zwischen 8 und 9 Jahren. Und das ist Pi mal Daumen 200 Jahre her. So, ich weiß nicht genau, wann jetzt das britische Empire dort, also Indien, aber ich nehme an, Anfang des 19. Jahrhunderts. Und die Briten haben dann versucht, dieses Alter zu steigern, langsam, also auf 9 bis 10 Jahre. Dann Anfang des 20. Jahrhunderts war das Heiratsalter im Durchschnitt zwischen 12 und 13 Jahren. Dann gab es 1929 ein Gesetz in Indien, also in der britischen Kolonialzeit noch, und da wurde das Heiratsalter auf 14 Jahre hochgesetzt. Und das Interessante ist, England hat dann, also Großbritannien, hat dann nachgezogen, weil bei denen war das Alter noch auf 12 Jahre. Das heißt, da war die Gesetzgebung in Indien fortschrittlicher als im Heimatland sozusagen. Aber die haben dann nachgezogen und 1955 gab es dann ein Gesetz, was das Heiratsalter oder das Mindestalter für zur Heirat war, auf 18 Jahre gesetzt hat. Also das heißt, es gibt einen großen Bogen. Und das Interessante für uns ist jetzt, wenn wir davon ausgehen, dass der Buddha im 5., 4. Jahrhundert gelebt hat, dann hat er genau in diesem Bruch gelebt, wo ab dem Zeitpunkt das Jahr, also das Alter immer jünger wurde. Und jetzt kann man natürlich fragen, wie kommt das, dass auf einmal das Alter von den Mädchen immer jünger wird? Und da gibt es verschiedene Deutungen. Die eine Deutung ist, das hat was mit Jungfräulichkeit zu tun. Das heißt, in diesen patriarchalen Systemen wurde sehr viel Wert drauf gelegt, dass das Mädchen jungfräulich ist, damit es dann einen legitimen Erben also einen legitimen Sohn des Patriarchen erzeugen kann. Das heißt, das war die Hauptaufgabe der Frauen. Also, und es gibt einen, also das ist der eine Strang, Jungfräulichkeit, und die, also wenn sozusagen die Mädchen vor der Pubertät verheiratet werden, und manche Texte gehen davon aus, dass also der Geschlechtsverkehr dann auch vor der Pubertät durchgeführt wurde. Also das ist in also in indigenen Kulturen war das offensichtlich immer wieder gang und gäbe, also auch in Indien. Aber wenn sie sozusagen vor der Geschlechtsreife verheiratet werden, war man sich relativ sicher, dass da vorher nichts passiert ist. Sie hatten auch, was ich vorhin ja schon gesagt habe, relativ wenig Mitbestimmungsrecht, eigentlich gar keins. Das heißt, sie wurden von dem einen Patriarchen zum nächsten Familiensystem verkauft, ursprünglich. Das ist der Brautpreis. Und ideologisch wurde das unterfüttert mit dem Brahmaismus. Das heißt, im Brahmaismus gab es eine Entwicklung, das heißt, ursprünglich eher frei, auch mit Sexualität, Heiratsalter eher älter. Und dann, je starrer offensichtlich der Brahmaismus wurde, desto jünger wurde das Alter und desto restriktiver wurden die Einschätzungen von den Fähigkeiten der Frau. Das heißt, es war dann eigentlich, oder es wurde dann immer stärker, dass die Frau sozusagen in, also eine Vormundschaft bekam. Das heißt, sie wurde nur über die Vormundschaft definiert. Das heißt, der Vater war der Vormund und hat die Vormundschaft an den Ehemann abgegeben. Und die Frau war nicht selbst rechtsfähig, also konnte kein eigenes Eigentum erwerben, konnte nicht erben, konnte also nur Geschäfte im kleinen Rahmen abschließen, war also vollkommen abhängig von den Männern. Und der, also das Heiratsziel war also die Geburt eines Nachfolgers. Und das ging so weit, wenn die Frau in einem bestimmten Zeitrahmen, ich glaube vor ein paar Jahren, wenn es da keinen männlichen Nachfolger gab, dann konnte die Frau verstoßen werden, beziehungsweise der Ehemann hatte das Recht, sich eine Zweitfrau zu nehmen. Oder sie wurde von einem Bruder des Ehemanns, wenn er nicht fähig war, Geschlechtsverkehr durchzuführen, dann gab es auch die Möglichkeit, dass aus dem Familiensystem des Ehemannes jemand, ein Onkel, ein Bruder vom Ehemann, diesen Geschlechtsverkehr durchführt, um einen legitimen Erben zu schaffen. Also eigenartige Vorgänge. Es gibt dann noch eine weitere religiöse Unterfütterung im Kastensystem, was ja sozusagen also das Umfeld war, in dem der Buddhismus entstanden ist, gibt es diese Vierteilung in vier Kasten. Also es gibt die Brahmanen, die Krieger, die Händler und die Dienenden, also das ist die unterste Kaste. Und die ersten drei Kasten, das waren Kasten, die nannten sich Kasten der zweiten Geburt. Das heißt, die konnten durch eine Zeremonie, haben die diese Brahmanenschnur bekommen und haben sozusagen mit dieser Zeremonie, eine Art Initiationszeremonie, hatten sie dann die Erlaubnis oder die Fähigkeit, für die Götter zu opfern. Und wesentlich im Hinduismus oder im Brahmaismus ist, dass es die Vorstellung gibt, dass man nur mit dieser zweiten oder mit dieser zweiten Geburt oder mit dieser Initiation nach dem Tod in den Himmel kommt, beziehungsweise dass man nur mit dieser Initiation dann also Ahnenopfer durchführen kann, das heißt für die verstorbenen Familienmitglieder. Und das konnten ursprünglich, offensichtlich haben das die Männer und die Frauen zusammen gemacht. Und irgendwann, und zwar zu diesem Zeitschnitt 4. Jahrhundert, Pi mal Daumen, ist dann die Idee entstanden, dass es nur noch die Männer machen können, dass die nur noch diese Initiationsritual bekommen und damit die Frauen eigentlich denen diese Zeremonie weggenommen wurde und sie keinen Weg mehr hatten in den Himmel. Und dann gab es sozusagen, und der zweite Gedanke, der dazu angehängt war, war, die einzige Möglichkeit für die Frau in den Himmel zu kommen, ist zu heiraten. Das heißt, also diese Initiationsritual wurde für die Frauen zur Heirat. Also die konnten, die mussten sozusagen heiraten, damit sie Eingang in den Himmel nach dem Tod finden. Und das hat dazu geführt, dass die Väter dieser Frauen versucht haben, ihre Kinder auf jeden Fall irgendwie zu verheiraten. Also da gab es einen bestimmten Druck, die Mädchen loszuwerden. Und das zweite Punkt war der, dass es in diesem Kastensystem ursprünglich ja so war, dass man nur innerhalb der eigenen Kaste heiraten konnte. Da aber nur Männer bevorzugt waren, und es gab ja auch das Phänomen, dass man also die kleinen Mädchensäuglinge umgebracht hat, weil die waren nur teuer und konnten nicht opfern und so, gab es also einen Überschuss in dieser höchsten Brahmanen-Kaste. Das heißt, zu wenig Mädchen, zu wenig Heiratskandidatinnen. Und dann haben sich die Idee einfallen lassen, dass sie von einer unteren Kaste jemanden heiraten können. Und dann wurde das Mädchen sozusagen und die Familie des Mädchens aufgewertet. Das heißt, die ist dann sozusagen eine Kaste höher gestiegen. Und das war also für Angehörige von niederen Kasten offensichtlich eine eigene Motivation, also ihr Kind, also einen Ehemann zu suchen, der in einer höheren Kaste lebt. Und dadurch ist dann etwas entstanden, das heißt, manchmal war es so, dass Leute aus einer unteren Kaste, zum Beispiel Händler, irre reich waren und Brahmanen zum Beispiel irgendwie verarmt sind. Und die Brahmanen haben dann offensichtlich so gesagt, okay, du kannst, wir würden deine Tochter heiraten und damit hättest du so einen sozialen Aufstieg, aber wir lassen uns das natürlich bezahlen. Und dadurch ist das und dieses Phänomen gibt es heute in Indien, ist das ein totales Problem, weil diese Preise, dadurch, dass ein höherkastiger Ehemann eine niederkastige Braut nimmt, die Preise für die Eltern der Braut sind extrem gestiegen, also teilweise das 5- bis 6-fache des Jahreseinkommens einer Familie. Und es wird alles Mögliche gefordert. Und viele Familien können das gar nicht bezahlen, die nehmen einen Kredit auf oder die zahlen an. Und dann gibt es heute das Phänomen, dass dann zwar die Tochter, also die Braut, genommen wird, aber die müssen nachzahlen und wenn die Familie nicht mehr nachzahlt, dann werden teilweise die Bräute ermordet, weil sie haben halt nicht genug gezahlt. Also ganz düster. Okay, das ist sozusagen so, wie das heute teilweise, oder eines der Probleme in Indien, was heute noch aktuell ist. Wie stand jetzt der Buddha zu Frauen? Und das ist jetzt ganz interessant. Es gibt die Geschichte von seiner Stiefmutter. Also seine Mutter ist ja ein paar Tage nach seiner Geburt gestorben. Und sein Vater, also dieser Raja Ludo irgendwas, der hatte mehrere Frauen. Das heißt also, es gab zur Zeit des Buddha viel Ehen und besonders bei den Königen und bei den Rajas, also bei den Fürsten, war das üblich, dass man einen ganzen Harem hatte. Und auch der Vater vom Buddha hatte einen Harem und es wird sogar gesagt, dass der Buddha selbst auch einen Harem hatte, also mehrere Tänzerinnen, mehrere Frauen Und die Struktur eines Harems besteht in der Regel so: Es gibt eine Hauptfrau, die in der Regel, so wie es auch die Habsburger gemacht haben, meistens aus einer Königsfamilie oder Fürstenfamilie aus irgendeinem anderen Stamm kommt. So werden also politische Allianzen gebildet. Diese Frau bleibt aber dann trotzdem Frau und ist dem Manne sozusagen, also im Hinduismus muss auch die Frau den Ehemann als Gott anbeten. Also das ist sozusagen die Haltung der Frau dem Mann gegenüber und muss alles das tun, was er will. Das gilt wahrscheinlich auch für diese Hauptfrau von so einem Raja. Und dann gibt es Nebenfrauen, also auch Ehefrauen von anderen Fürsten, die aber durch diese politischen Allianzen zur Nebenfrau geworden sind. Und dann gibt es in dem Harem Sklavinnen, jede Menge Sklavinnen, Tänzerinnen, Sängerinnen und so, die dann auch dem Fürsten sexuell zur Verfügung standen. Das ist so die Struktur. Und der Buddha ist also nach seiner Geburt, ist seine Mutter, ich glaube, 8 Tage danach, gestorben. Und sie hatte eine Schwester und die Schwester war auch mit dem gleichen, also mit dem Vater vom Buddha verheiratet und die hat den Buddha dann aufgezogen als so wie einen Sohn und er hatte dann noch 2 Stiefbrüder, glaube ich, oder 2 Stief. Ja. Und ihr Name war Pachapati. Und das Interessante ist jetzt, dass ich glaube, nachdem ihr Mann, also Suddhodana, also der Vater von Buddha, gestorben ist, ist sie zum Buddha gegangen. Und der Buddha ist ja immer, also auch nach Kapilavastu, das war die Hauptstadt von dem Sakya-Reich, gegangen und hat dort Belehrungen gehalten. Und diese Stiefmutter, die Pachapati, war also offensichtlich sehr begeistert und ist irgendwann dann zu ihm hingegangen und hat also hat ihn gebeten, ob es nicht möglich ist, dass er auch einen Nonnenorden gründet. Und der Buddha hat erstmal gesagt, nein. So, basta. Und er ist dann, ja. Und das hat aber die Pachapati irgendwie nicht so auf sich sitzen lassen. Offensichtlich war das eine sehr energische Dame. Und sie hat dann, und der Buddha war dann schon also in einem anderen Reich, ist nach Vesali gegangen. Und daraufhin hat die Pachapati ihr Haar abgeschnitten. Und hat also ganz einfache Roben angelegt und ist barfuß mit also einer Anzahl ihres Gefolges. Und da waren jetzt sogenannte Hofdamen da dabei, wobei der Großteil des Gefolges offensichtlich Sklavinnen waren. Mit denen ist sie also 150 Meilen zu Fuß zum Buddha marschiert. Und war natürlich danach total fertig. Und dann ist sie angekommen und der Ananda, also der Mönch, der den Buddha eigentlich überall hin begleitet hat, also hat sie halt gefragt, also warum sie weint. Und da hat sie ihm die Geschichte erzählt, dass also der Buddha ihr nicht erlaubt oder nicht, also keinen Nonnenorden begründet und der Buddha hat dann also der Ananda hat dann zum Buddha geredet und hat ihn dann also der Ananda hat ihn dann gefragt, warum es denn nicht möglich ist und dreimal hat der Buddha gesagt, nein, das ist nicht möglich und beim dritten Mal hat dann der Ananda ihn gefragt, aber ist es denn nicht möglich, dass Frauen, wenn sie also die Hauslosigkeit, also in die Hauslosigkeit eintreten, ob es dann nicht auch möglich ist, dass sie die Heiligkeit verwirklichen. Und daraufhin hat der Buddha gesagt, das ist natürlich prinzipiell möglich. Und damit hat er sich offensichtlich schon seinem Umfeld, also hat er das, die spirituellen Fähigkeiten der Frauen vollkommen anders eingeschätzt als in seinem Umfeld üblich zu seiner Zeit, wobei das war diese Umbruchszeit, ja, wo es offensichtlich möglich war, dass Frauen sehr weit spirituell sich entwickeln. Das heißt, auf dieser Ebene hat dann der Buddha diese Frage beantwortet und dann im nächsten Schritt hat er dann also doch erlaubt, einen Nonnenorden zu begründen, und die Pachapati war also die erste Nonne. Und dann ist das ganze Gefolge, was da mit war, die sind dann auch alle gleich Nonnen geworden. Und das Interessante ist aber, dass da einige Sklavinnen dabei waren, und das waren dann später durchaus Nonnen, die also die vollkommene Heiligkeit erreicht haben. Das heißt, und die einzige Einschränkung, die er gemacht hat oder gesagt hat bei dem Nonnenorden, ist, dieser Nonnenorden muss immer von einem Mann geleitet werden. Das heißt, also die Belehrungen kommen von den, oder die, also die oberste Belehrung kommt dann immer von einem Mann, oder der muss diesen Orden kontrollieren oder wie auch immer. Das heißt, es war so ein bisschen offensichtlich eine Absicherung zu diesem Umfeld, dass da nicht lauter verrückte Frauen durch die Gegend marschieren und da keine Ordnung mehr gibt oder sowas. Was da jetzt wirklich original vom historischen Buddha ist und was später hineingebracht wurde, das ist die große Diskussion. Aber da die Traditionsweitergabe ja eigentlich hauptsächlich über Männer stattgefunden hat und die eigentlich wenig Interesse hatten, die Frauen so in den Vordergrund zu stellen, geht man davon aus, dass die Texte, die die Frauen, also die Nonnen, über die Nonnen, und es gibt ein eigenes Buch innerhalb des Pali-Kanons, Derigatta, also das sind die Aussprüche der Nonnen, wo sie also über ihre Erleuchtungserfahrungen und über ihre spirituelle Praxis berichten, dass das offensichtlich sehr wohl originale Texte sind, weil ja aus patriarchal Männersicht, Mönchsicht, die das nicht so reingeschrieben hätten, weil die haben ja keinen Grund, irgendwie Frauen da in den Vordergrund zu setzen. Das heißt, dieses Thema der Buddha-Natur betrifft alle Menschen und anderen Wesen, also Frauen als auch Männer. Und es ist nicht nur eine Entwicklung des Mahayana im ersten Jahrhundert nach unserer Zeitrechnung, sondern das könnte man so interpretieren, das war eigentlich schon in der Gründungszeit des Buddhismus implizit vorhanden, und zwar durch die Gründung des Nonnenordens. Leider waren da nicht so viele Frauen drin, sodass der Nonnenorden irgendwann ausgestorben ist. Zumindest in Sri Lanka und in den Theravada-Ländern. Wobei man nicht vergessen darf, dass die Traditionslinien in extrem patriarchalen Gesellschaften weitergegeben wurden. Danke.